Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Evident rechtswidrig, so hat es der Landesrechnungshof bezeichnet, wie in Berlin Fördermittel für Projekte gegen Antisemitismus vergeben wurden. Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson hat daraufhin heute ihren Rücktritt erklärt.
Um Schaden von dem so wichtigen Kampf gegen den zunehmenden Antisemitismus in Berlin abzuwenden. Ich werde nicht zulassen, dass dieses Anliegen durch eine öffentliche Debatte über meine Person Schaden nimmt.
So Sarah Wedel-Wilson. Was ihr Rücktritt für die Berliner Kulturschaffenden bedeutet, darüber spreche ich gleich mit dem künstlerischen Leiter der Berliner Schaubühne, mit Thomas Ostermeier. Wir nehmen sie aber auch dann noch mit in gleich drei Premieren nach Hamburg. Dort wurde Bulgakows Novelle Hundeherz aufgeführt. Danach geht's nach Heidelberg zur Eröffnung des Stückemarkts und schließlich noch nach Leipzig. Dort gibt's an der Oper ein Festival zum Komponisten und Schauspieler Albert Lortzing, und dabei macht seine musikalische Komödie Der Waffenschmied den Auftakt. Weniger als ein Jahr war sie im Amt, Berlins Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson. Jetzt hat sie ihren Rücktritt erklärt, nachdem ein Prüfbericht des Rechnungshofs schwere Rechtsverstöße festgestellt hatte bei der Vergabe von Fördermitteln für Projekte gegen Antisemitismus. Was dieser neuerliche Rücktritt nach Joe Giallo im vergangenen Jahr für die Berliner Kulturlandschaft bedeutet, darüber möchte ich mit Thomas Ostermeier sprechen, dem künstlerischen Leiter der Berliner Schaubühne. Hallo, guten Abend, Herr Ostermeier.
Ja, guten Abend.
Es ist ja schon ein Ding, wenn wir heute das lesen, dass das Urteil des Landesrechnungshofs ziemlich vernichtend ist, denn der stellt ja fest, dass die Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson evident rechtswidrig gehandelt hat. Was denken Sie da? War dieser Rücktritt jetzt eigentlich überfällig?
Überfällig weiß ich nicht, aber folgerichtig war er bestimmt, wenngleich ich das so einschätzen würde, dass Frau Wedel-Wilson da ein Erbe von Herrn Giallo verwaltet hat und in ihrer politischen Unbedarftheit oder Unbelecktheit das so verwaltet hat, wie ihr Vorgänger ihr das übergeben hat und ja ähnlich handeln wollte. Und die Arglosigkeit dieser Handlung kann man ihr vorwerfen. Möglicherweise kann man ihr nicht vorwerfen, dass sie sich klar war, was sie da tut, weil der eigentliche Fall liegt ja darin, dass sie von Stettner und Goyni dazu aufgefordert wurde und dass dort sozusagen Druck auf sie aufgebaut wurde mit ganz üblen Verleumdungen von Mitarbeitern in der Kulturverwaltung und dass sie diesem Druck nachgegeben hat. So ist das Bild für mich, und da würde ich sagen, ja, folgerichtig, dass sie zurückgetreten ist, aber viel bedrohlicher ist das, was da hinter den Kulissen passiert ist.
Was meinen Sie denn damit, auch mit dem Erbe von Joe Giallo, was Sie angesprochen haben? Was hat sie denn da geerbt?
Sie hat geerbt, dass Joe Giallo diesen Fonds zur Antisemitismusbekämpfung mit aufgelegt, möglicherweise auch initiiert hat. Und dass über diesen Topf Freunde der Berliner CDU in den Genuss von diesen Zuwendungen gekommen sind, bis hin zu einer Immobilienfirma, die ja nun auch für den Laien erkenntlich nicht unbedingt dafür bekannt ist, Projekte für Antisemitismusbekämpfung machen zu können oder die Expertise dafür zu haben.
Ich dachte auch so beim Lesen der ganzen Berichte jetzt zu dieser Causa, das ist ja schon auch auffallend, dass das jetzt schon wieder eine CDU-Personalie nicht funktioniert, wenn man auch an Kulturstaatsminister Wolfram Weimer denkt und was er alles für Wogen aufgewühlt hat. Denken Sie, der künftige Kultursenator oder die Kultursenatorin sollte mal aus einer anderen Partei kommen?
Ach, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man das an der Partei festmachen kann, weil Frau Wedel-Wilson war ja parteilos.
Aber sie war ja von der CDU quasi nominiert.
Ja, sie war von der CDU nominiert, aber ich habe da auch das Gefühl gehabt, dass das einfach der simpelste Weg war, diese Personalie aufzufangen, weil sie ja vorher Kulturstaatssekretärin war. Und dann hat Wegner einfach gesagt, naja, wir müssen die Kuh da vom Eis kriegen und dann müssen wir eben Frau Wedel-Wilson zur Nachfolgerin machen. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass man vielleicht ein bisschen länger nachdenkt oder vielleicht sogar von einem Koalitionspartner jemanden dafür einsetzt. Ich weiß nicht, in was für Zeiten wir gelandet sind. Das versuchen wir ja alle immer noch rauszufinden. Aber in der Vergangenheit war es ja durchaus so, also in der etwas weiter zurückliegenden Vergangenheit, ich sag mal 20, 30 Jahre, war es ja durchaus so, dass die CDU eher dafür bekannt war, Töpfe zu verteidigen und Zuwendungen für Kultur zu verteidigen. Also man kann das jetzt nicht nur parteipolitisch festmachen.
Jetzt ist ja aber auch eine wichtige Frage, was jetzt passieren soll in den nächsten 5 Monaten, denn dann wird ja auch schon wieder gewählt. Aber jetzt ist das Amt ja doch so wichtig, dass das eigentlich nicht vakant bleiben darf. Oder wie sehen Sie das?
Das ist völlig richtig. Das bringt uns auch in eine schwierige Situation, weil uns noch für unseren Umbau eines kleineren Studios, was wir am KUTA gerne betreiben wollen würden und wo wir alle Mittel für haben, Fördermittel von der Stadt und Fördermittel vom Land, fehlt uns eine Unterschrift, von der wir nicht wissen, ob sie geleistet wurde oder von wem sie dann geleistet wird. Es gibt andere Projekte, die in der Stadt von Frau Wedel-Wilson angestoßen wurden. Und jetzt befürchte ich, dass sie liegen bleiben bis zur Wahl. Das ist für die Kultur in Berlin eine ganz, ganz schlechte Nachricht, was da passiert ist. Aber wie eingangs schon gesagt, absolut folgerichtig.
Jetzt hat ja Berlin auch massiv gespart, zuerst im vergangenen Jahr, aber dann konnte das durch Reserven nochmal abgepuffert werden. Und die Folgen dieser zweiten harten Sparrunde, die wird man ja erst wahrscheinlich nächstes Jahr spüren. Und dann braucht es ja wahrscheinlich besonders starke Unterstützung in der Kultur, also jemanden, der so richtig für die Kultur brennt.
Das sehe ich auch so. Da sprechen Sie ein großes Wort gelassen aus. Darauf hoffen wir natürlich alle, wenngleich ich in diesem Kontext immer wieder sagen möchte, dass die Zuwendungen für die Kultur 2% des Berliner Landeshaushalts ausmachen, was ja immer wieder eine große Überraschung ist. Und nur 0,7% für die Theater ausgegeben werden zum Beispiel. Aber die Theater und die Kultur und die Opern und alles, was es an Kultur in Berlin gibt, auch die alternative Kultur, sind ein absoluter Magnet, der Menschen aus dem In- und aus dem Ausland anzieht nach Berlin. Und wenn ich richtig informiert bin, gehen die Tourismuszahlen im Moment zurück. Und ich vermute, dass das auch damit zu tun hat, dass die Zuwendungen für die Kultur so ins Gerede gekommen sind und dass viele unserer internationalen Gäste zum Beispiel die Kultur in Berlin bedroht sehen und auch nicht sehen, dass man sich für die Kultur in Berlin stark machen will. Und das ist aber das einzige Pfund neben der Wissenschaft, mit dem Berlin wuchern kann. Und das so in die Gefährdung zu bringen und gleichzeitig keine wirklichen Entlastungen für den Landeshaushalt durch diese Sparmaßnahmen herzustellen, lässt mich dann vermuten, dass es hier um eine eher politische Agenda geht, mehr als um finanzpolitische Sorgfalt.
Thomas Ostermeier, der Intendant der Berliner Schaubühne. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Ostermeier.
Ja, bitteschön.
Es klingt schon ein bisschen nach einem Frankenstein-artigen Experiment, was sich Michail Bulgakov 1925 in seiner Novelle Hundeherz ausgedacht hat. Denn da wird ein Hund zum Menschen umoperiert und das mit ziemlich dramatischen Folgen. Der Text wurde zu Bulgakovs Lebzeit nie veröffentlicht, sondern konfisziert. Und erst 1987 konnte das Buch in der Sowjetunion erscheinen, ganze 47 Jahre nach dem Tod des Autors. Am Hamburger Schauspielhaus hat die Regisseurin Claudia Bauer den Text in einer Bearbeitung ihres Kollegen Armin Petras auf die Bühne gebracht und Katrin Ullmann war für uns in der Premiere. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Diese Novelle, die wird ja auch als die vielleicht komischste Science-Fiction-Dystopie der Weltliteratur bezeichnet. Warum eigentlich? Was ist denn das für ein Text?
Ja, ich glaube, das, was komisch und lustig ist eben diese Verwandlung des Hundes Scharik, der operiert wird und der sich dann nach und nach in einen Menschen verwandelt, einen hündischen Menschen, also in die fiesesten Seiten eines Menschen aufzeigt. Und das hat groteske bis komische Aspekte. Natürlich wendet sich sozusagen diese Gestalt, die der Wissenschaftler da zusammen operiert und baut, das ja eigentlich auch eher ein Versehen ist, denn eigentlich diesen Hund nur für Jungen mit dieser Operation, der wendet sich dann gegen seinen Schöpfer und wird quasi zu einem Hundemenschen und arbeitet dann als Leiter der Unterabteilung zur Säuberung der Stadt Moskau von streunenden Tieren und wird eben für seinen regimekritischen Schöpfer eher zum Albtraum. Und wie Sie eben schon sagten, ist die ganze Geschichte wirklich auch sehr ähnlich wie die Frankenstein-Geschichte. Wir können ja mal in eine Szene reinhören.
2. Januar!
Der Hund verlässt die Liga.
Er hält sich nun fast ausschließlich auf seinen Hinterpfoten.
Das sind keine Hinterpfoten. Das sind menschliche Beine. Was? Schauen Sie doch hin. Ich habe mich geirrt. Die Transplantation der Hypophyse führt nicht zur Verjüngung, sondern zu völliger Vermenschlichung.
Herr Professor, das schmälert keinesfalls Ihre großartige Entdeckung. Ganz im Gegenteil. Denken Sie immer daran. Gott ist ein Töpfer, Sie sind ein Schöpfer.
Also das war ein Ausschnitt aus Hundeherz heute in Hamburg zu sehen. Und das scheint ja eine ziemlich bissige Parabel so auf diese Idee des neuen Sowjetmenschen zu sein. Und der Text ist auch nicht das erste Mal fürs Theater adaptiert worden, aber das erste Mal in dieser Fassung von Armin Petras und in der Regie von Claudia Bauer. Wie hat die sich denn diesem Text genähert? Hat sie ihn in die Gegenwart geholt?
Ja, vor allem hat Armin Petras natürlich diesen Text erstmal so von Moskau nach Gotham City verlegt. Gotham City ist ja diese fiktive, düstere US-amerikanische Großstadt, besser bekannt eigentlich als die Heimat von Batman. Und auch in den Figuren hat er ziemlich rumgewirkt. Also der Professor, dieser Wissenschaftler, ist ein gewisser Truman, Professor Truman Lomonosov. Die Namen sind Programm und außerdem treten der CEO von Palantir auf, die beiden weit über 100-jährigen Promis Cher und auch Robert De Niro. Es gibt noch einen KI-Robot, einen Assistenzarzt und eine Sekretärin. Ja, und diese Stadtlandschaft, die der Bühnenbildner Andreas Auerbach dafür entworfen hat, ist natürlich extrem ungemütlich. Sie spielt aus ganz grauen Hochhausfassaden. Darüber flackern immer mal wieder düstere Projektionen von schwarzen Schneeflocken oder eben auch mal die Großaufnahme eines gewissen Big Daddy, der die ganze Situation wohl überwacht. Oder man sieht eben auf diesen Fassaden die Bilder der Live-Kamera, die SpielerInnen dann in Nahaufnahme zeigt. Das ist ja vielleicht eine gar nicht so ferne Zukunft, in der das Ganze spielt. Und das ewige Leben und die dauernde Verjüngung sind hier eben möglich. Der Tod ist hier nur noch ein Betriebsunfall, heißt es an meinem Text. Aber so richtig schlau wird man aus der Fassung nicht, denn wer hier wen bedroht, wer warum KI und wer warum wann Mensch ist, das klärt sich nicht. Und warum das Experiment jetzt mit dem Hund nun für irgendwas wichtig war oder ist oder sein soll, das kann man sich auch nicht erklären. Man muss sich diese Dystopie schon ganz schön zusammensuchen.
Und setzt denn da die Regie quasi ein bisschen Klarheit auf die Bühne? Also oder wie sieht das da aus? Spielt da eigentlich überhaupt irgendein Hund mit?
Ja, es spielt ein Hund mit, das ist eigentlich das ganz lustig. Dann der Puppenbau Ingo Mewis hat dafür wirklich eine schöne, struppige Hundepuppe angefertigt. Die kann sich auf den Rücken legen und mit dem Schwanz wedeln und auch in Angriffshaltung gehen. Und am Anfang wird sie eben von dem Schauspieler und Puppenspieler Oscar Olivo bewegt. Später, also nach der Verwandlung, spielt Olivo selbst auch den Hundemenschen Belko. Das Problem allerdings ist, dass er eigentlich in dieser Rolle in keiner Sekunde auch nur ein bisschen gefährlich wird. Irgendwann ist er mal hinter den Kulissen unterwegs, jagt Katzen und kommt blutverschmiert zurück. Aber warum er das macht und wann er irgendeine Art von Widerstand gründet, bleibt irgendwie total kryptisch. Er wirkt eigentlich eher wie so ein schwer erziehbares Kind. Und auch die anderen sechs Schauspielerinnen mit weiteren vier Sängerinnen, die in so puscheligen Kunstfellkostümen den Chor der Verletzten, der Versager und der Verlierer spielen, also so die Katerartigen, die erschließen sich so ganz, die bewegen sich eher so stilisiert, tänzerisch, manchmal in Zeitlupe. Und die überzeichneten Kostüme von Vanessa Rust geben dem ganzen Abend natürlich was ganz Manieriertes und Groteskes. Aber insgesamt entsteht nicht wirklich eine Spannung oder ein zwingender Zug an dem Abend.
Also klingt so, als ob gar nicht klar geworden wäre, warum die das eigentlich machen.
Ja, leider, muss ich sagen.
Katrin Ullmann war das. Sie war in der Premiere von Hundeherz am Hamburger Schauspielhaus und nicht begeistert von der Fassung von Armin Petras. Regie hat Claudia Bauer geführt und die nächsten Vorstellungen, die sind am kommenden Dienstag, den 28. April und dann geht's wieder weiter am 6. Mai. Seit 1984 gibt es den Heidelberger Stückemarkt, ein einmaliger Dramatikerwettbewerb, der heute Abend eröffnet worden ist. Und für den Intendanten von Theater und Orchester Heidelberg ist es sein letztes Festival. Holger Schulze verabschiedet sich heute mit dieser Eröffnungspremiere Asia-Wochen von Yannick Han-Biau-Federer, dem Gewinner des Vorjahrs. Und für uns war Marie-Dominique Wetzel dabei. Hallo, guten Abend, Frau Wetzel. Abend aus Heidelberg. Asia-Wochen, das ist ja so ein Titel, da fiel mir so ein Werbespot zu einer Sonderaktion von McDonald's ein, den man ja heute so auch nicht mehr senden würde. Nimmt denn dieses Theaterstück darauf Bezug?
Ja, die werden immer wieder in das Stück eingestreut, diese Werbespots wie in so einem reingeschobenen Werbeblock so angespielt. Und diese Werbespots, die stammen ja aus den 1990er Jahren, erinnern sich sicher noch viele dran. Und wenn man diese Texte heute hört, merkt man wirklich, wie krass rassistisch und exotisierend die sind. Aber damals fand man die anscheinend lustig. Und das zeigt ja eben auch, wie tief der Alltagsrassismus sitzt. Und Jannik Hahn-Biau-Federer entlehnt nicht nur diesen Titel für sein Stück, sondern er lässt auch das Ganze in einem Fastfood-Restaurant spielen. Und in der Heidelberger Inszenierung tauchen auch diese Clowns mit den roten Perücken auf, mit denen McDonald's früher geworben hat. Und die sind so, ja, wie so eine Art böse Dämonen.
Und worum geht's dann in dem Stück?
Also es geht um eine junge Frau, Vanessa. Sie lebt mit ihrem Vater zusammen und er ist Indonesier mit chinesischen Wurzeln. Und er ist aus seiner Heimat geflohen mit der Tochter und die Tochter weiß aber gar nicht warum. Sie war damals noch klein und die Mutter ist in Indonesien geblieben. Und der Vater ist ganz offensichtlich traumatisiert, aber spricht eben nicht darüber, was ihm passiert ist. Und die Tochter, ja, versucht das rauszufinden und sie ist auch noch Referendarin, also angehende Geschichtslehrerin und beginnt also zu recherchieren über die Heimat ihrer Eltern und merkt dabei selbst, wie wenig sie über die Geschichte Südostasiens weiß und dass dort der europäische Kolonialismus eigentlich begonnen hat und recherchiert immer weiter und ihr Freund ist davon dann schnell genervt und wir können da ja mal in das Stück hineinhören.
Warum sind die losgefahren, Jojo? Wo wollten die hin? Wie ging das alles los? Was wollten die dort, hm? Sag doch mal,
jetzt
sag,
keine mündliche sag es. Auf. Zu den Gewürzinseln. Die wollten zu den Gewürzinseln, dahin, wo der Pfeffer wächst.
Wo liegen die Gewürzinseln?
Ach, jetzt bitte. Indien.
Falsch. Molukken. Indonesien.
Also man merkt schon, da gibt es viel Streit und der Freund hält Vanessa wirklich für besessen und es wird ganz deutlich, dass er auch eigentlich gar keine Lust hat, sich das alles anzuhören.
Aber das hört sich so an, als ob der Autor da auch ganz schön viel so Wissensvermittlung in das Stück gepackt hätte.
Ja, das hat er auch und ein Stück weit ist das auch eine sehr persönliche Geschichte, denn der Autor Jannik Hahn-Biau-Federer, der hat auch Wurzeln in Indonesien und sein Vater gehörte dort auch der chinesischen Minderheit an, die immer wieder Opfer von Gewalttaten wurden und auch in seiner Familie wurde eben wenig darüber gesprochen, weswegen er selbst anfing zu recherchieren und er rollt in diesem Stück eben nicht nur die Anfänge des Kolonialismus auf, sondern zeigt auch, wie alles mit allem zusammenhängt, wirtschaftliche Ausbeutung, politische Unterdrückung eben bis heute. Und gibt uns sozusagen so einen Crashkurs, bei dem ja ich auch selbst gemerkt habe, wie viele blinde Flecken auch ich habe. Und das ist natürlich alles harter Tobak mit vielen Namen, Daten, Fakten. Und das wird dann zwangsläufig auch didaktisch. Aber Jannik Hahn-Biau-Federer weiß das natürlich auch selbst. Und deswegen lässt der Jojo, den Freund von Vanessa, ungefähr in der Hälfte des Stücks die Handlung dann anhalten und ja mit ihm, dem Autor des Stücks, reden. Aber Federer kommt jetzt etwa nicht selbst auf die Bühne, sondern ein kleiner Junge auf einem Tretroller, der also den Autor spielt und den Jojo anklagt. Da können wir auch noch mal kurz reinhören.
Also, eigentlich wollte ich nur sagen, das funktioniert so leider nicht. Die Leute merken das ja. Diese ganze Informationsvergabe, diese Zahlen, Daten, Fakten, Zusammenstrecke. Also, sie haben ja versucht, diese...
Kannst ruhig du sagen.
Achso, Johannes?
Jannik.
Du hast ja versucht, diese Informationen sozusagen zu verstecken, ja? Also im Text und in der Handlung und so, ja? Aber das merkt man halt einfach. Und das wird halt auch echt anstrengend mit der Zeit.
Ja, also man merkt schon, es beginnt witzig, wird dann aber zu einem ernsthaften Gespräch darüber, was man im Theater in welcher Form eigentlich erzählen kann. Und Federer stellt dann auch die Frage in den Raum, ob man eigentlich immer nur das verhandeln kann, wo wir, also das wohl größtenteils hier in Deutschland sozialisierte Publikum, schon Vorwissen hat und dass wir es uns meistens eben sehr bequem machen, dass wir ein begründetes Interesse am Verdrängen der Auswirkungen des Kolonialismus haben und dass man uns im Theater
wahrscheinlich höchstens in homöopathischen Dosen immer mal wieder Kritik an unserer Haltung einflößen kann.
Jetzt haben wir ja bis jetzt nur über den Text gesprochen, aber wie sieht's denn auf der Bühne aus? Was hat denn der Regisseur Wang Chong sich ausgedacht für diesen Text?
Ja, also dafür Spielszenen zu kreieren und Bilder zu finden, ist natürlich nicht einfach. Wang Chong hat aber eine gute Grundidee, wie ich finde. Er verlegt die Bühne in die Mitte, also das Publikum sitzt drumherum, und er lässt Vanessa die ganze Zeit über in dieser Arena im Kreis joggen. Was natürlich für die Schauspielerin mords anstrengend ist, aber das ergibt ganz viele Möglichkeiten. Mal rennt sie vor ihrem Vater weg, dann wieder ihm hinterher, und sie referiert, während sie ruhig joggt, oder sie zieht das Tempo an, während sie ihren Frust herausschreit. Und ja, so bekommt das natürlich eine Dynamik und hat auch, wie gesagt, viele gute Ideen zwischendurch. Und am Ende joggen sie und Jojo sogar ein Stück zusammen.
Und war das irgendwie eine überzeugende Arbeit, auch ein überzeugender Auftakt vielleicht zu diesem Heidelberger Stückemarkt?
Ja, doch, kann man schon sagen. Also ich war sehr gespannt, wie Chang Wong das angeht, denn beim Lesen des Stücks habe ich mich immer wieder gefragt, wie ein guter Zugriff aussehen könnte. Aber er hat das auch sehr gut austariert zwischen diesen skurrilen, bitterkomischen und den ernsten Szenen. Ja, also insgesamt kann ich sagen, war ein gelungener Auftakt des diesjährigen Heidelberger Stückemarkts.
Marie-Dominique Wetzel war das. Sie war bei der Eröffnung des Heidelberger Stückemarkts, und der geht noch bis zum 3. Mai und zum letzten Mal in der Intendanz von Holger Schulze.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Theater Mahl sind die Grimme-Preise verliehen worden. Für ihre besondere journalistische Leistung wurde die Leiterin des ZDF-Auslandsstudios Kairo, Gulini Atay, ausgezeichnet. Die besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschulverbandes ging an den ehemaligen Moderator und Showmaster Frank Elstner. Den Spezialpreis in der Kategorie Fiction erhielt der Film Unterwegs im Namen der Kaiserin vom ZDF für die zeitgemäße Dekonstruktion des Sissy-Hypes. In der Kategorie Information und Kultur ging erstmals ein Grimme-Preis an den Privatsender RTL 2 für den Zweiteiler Hass, Hetze, Hoffnung. Insgesamt wurden bei der Veranstaltung 16 Grimme-Preise und 3 Sonderpreise vergeben. Der 1964 erstmals vergebene und undotierte Grimme-Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis. Die Jury der Kunstbiennale von Venedig will bei der Preisvergabe keine Länder berücksichtigen, deren Staats- und Regierungschefs vom Internationalen Strafgerichtshof mit dem Vorwurf Verbrechen gegen die Menschlichkeit konfrontiert sind. Die Jury der Biennale berief sich bei ihrer Entscheidung auf ihr Engagement für die Verteidigung der Menschenrechte. Konkrete Länder benannte sie nicht. Derzeit bestehen Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Russlands Präsidenten Putin und Israels Regierungschef Netanyahu. Um die Biennale von Venedig, die am 9. Mai beginnt, gibt es schon länger Wirbel. Russland ist erstmals seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine wieder zugelassen. Die EU will der Biennale deswegen Zuschüsse in Millionenhöhe streichen. Die Biennale-Leitung betonte als Reaktion auf die Ankündigung der Jury, diese handele in voller Autonomie und Unabhängigkeit des Urteilsvermögens. Mehr als 1000 internationale Kulturschaffende sprechen sich gegen einen Boykott des Eurovision Song Contest in Wien aus und unterstützen die Teilnahme Israels. In einem offenen Brief der Organisation Creative Community for Peace warnen Prominente wie die Schauspielerinnen Helen Mirren und Amy Schumer und der Mitbegründer der Band Kiss, Gene Simmons, vor einer Politisierung des Wettbewerbs. Musik solle verbinden und nicht trennen, heißt es darin. Zuvor hatten ebenfalls zahlreiche Künstlerinnen und Künstler unter dem Titel »No Music for Genocide« zum Boykott aufgerufen und Israels Vorgehen im Gazastreifen kritisiert. Darunter die Musiker Roger Waters, Peter Gabriel und die Band Massive Attack. Der Eurovision Song Contest findet am 16. Mai in Wien statt. Die Kunstsammlerin Julia Stoschek gibt nach 10 Jahren ihren Berliner Standort auf. Das Ausstellungshaus in der Leipziger Straße werde Ende Oktober schließen, teilte die Julia Stoschek Foundation mit. Man wolle sich auf das Düsseldorfer Stammhaus sowie auf temporäre Formate im In- und Ausland konzentrieren. Der Düsseldorfer Standort werde im April 2027 nach umfassender Renovierung wiedereröffnen. Stoscheks Sammlung mit dem Schwerpunkt Videokunst zählt zu den bedeutenden privaten Sammlungen zeitgenössischer Kunst in Deutschland. Sie umfasst zum Beispiel Arbeiten von Marina Abramovic, Tracy Emin und Christoph Schlingensief.
Liebhaber und Nebenbuhler in einer Person, so heißt das Lustspiel, nachdem Albert Lortzing 1846 seine musikalische Komödie Der Waffenschmied komponiert hat. Und der Titel dieser Vorlage, der verrät ja schon einiges dazu, worum es gehen könnte. Heute Abend hatte diese komische Oper in Leipzig Premiere unter der musikalischen Leitung von Michael Nündel und Tobias Engeli. Und wir können ja mal reinhören in einen echten Evergreen daraus, der bestimmt schon in vielen Wunschkonzerten zu hören war.
Auch ich war ein Jüngling mit lockigem Haar, Hand wie an Hoffnungen reich, beim Schmied Fleiße kam keiner mir gleich. Ich liebte den Frohsinn, den Mutaten drang. Ich schmiedete Zukunft mit rosiger Wang. Mein Herz hab ich mal.
Auch ich war ein Jüngling mit lockigem Haar aus der komischen Oper Der Waffenschmied von Albert Lortzing. Und für uns war unser Opernkritiker Uwe Friedrich in der Premiere in Leipzig. Die Handlung und dieser Titel Liebhaber und Nebenbuhler in einer Person, das klingt ja schon nach einem argen Hin und Her. Lässt sich das überhaupt kurz zusammenfassen, was da los ist?
Ich versuch's mal. Ein Graf gibt sich als Lehrling aus in dieser Waffenschmiede des Herrn Hans Stadinger. Das ist der, den wir gerade gehört haben mit seinem Lied vom Ende der Oper. Er gibt sich also als der Lehrling aus, verliebt sich in die Tochter von Stadinger, möchte aber, dass die sich nicht bloß in den Grafen verliebt, sondern eben in den Lehrling und nicht sozusagen für Stand und Reichtum nur schwer. Und das gibt tatsächlich eine sehr schöne Konstellation oder immer wieder Konstellation. Also wer spielt gerade wen, wer hat wen auch erkannt, weil irgendwann kommt die Tochter Marie auch dahinter, dass das eine und dieselbe Person ist und macht ihn, von dem man dann nie so genau weiß, redet sie jetzt mit dem Graf oder mit dem Lehrling, macht ihn dann also quasi eifersüchtig auf sich selbst. Außerdem will der Vater auch noch reinfunken, der sie mit jemand ganz anderem verheiraten will. Also es gibt schon eine Menge Komödienstoff drin.
Was macht denn die Regie daraus? Also inszeniert hat ja Sonja Trebes. Wie guckt die auf diesen Stoff?
Ziemlich unentschieden und unentschlossen. Sie traut der Geschichte nicht ganz so, dass sie es als Biedermeier-Handlung, Biedermeier-Komödie zu erzählen, sich trauen würde, sondern sie verlegt es. Es gibt so ein paar Indizien, dass es in der, sagen wir mal, nicht so lang vergangenen Vergangenheit hier in Leipzig spielen soll. Die holen dann Mobiltelefone raus von beträchtlicher Größe. Es ist von Investoren die Rede, zum Schluss soll diese Firma des Waffenschmiedes abgerissen werden, wird dann aber doch gerettet. Dann, das handelt eine Menge Probleme ein, weil dann Marie gleichzeitig auch noch die Verlobte des Grafen sein soll, die Prokura in der Firma hat. Und da wird es dann vollkommen unübersichtlich. Es ist auch gar nicht mehr vorbereitet. Zum Schluss reibt man sich wirklich nur noch die Augen. Zwischendurch bei den zugegebenermaßen mitunter sehr langen und etwas umständlichen Arien von Lortzing hat man sich offenbar gedacht, Moment, wir haben hier in der musikalischen Komödie doch noch drei Tage Transpaare, die müssen dann auch raus, ob es jetzt Kunst ist oder nicht und ob es sinnvoll ist oder nicht. Dann schleppt ein Ritter in Rüstung nochmal ein Schwert durch die Gegend. Das ist aber alles aufgesetzt. Das Grundproblem ist, dass sich Sonja Trebes eigentlich kaum für ihre Figuren und für diese komischen Momente und diese Identitätsprobleme interessiert. Und in den großen Ensembles stehen sie dann alle vorne wie die Hühner auf der Stange und singen uns frontal an.
Das klingt nicht so besonders, aber ist denn überhaupt diese Komödie oder der Humor, würde ich mal sagen, funktioniert der heute noch? Denn Humor ist ja schon was sehr Zeitgebundenes. Wie wirkt denn das heute?
Also es gibt zugegebenermaßen Gründe, dass Lortzing jetzt wirklich Jahre und Jahrzehnte lang kaum oder gar nicht gespielt wurde. Es gibt so eine kleine Renaissance hier in Leipzig, wo er ja lange gewirkt hat, bevor er wirklich im Elend in Berlin gestorben ist. Hier in Leipzig macht man das jetzt schon seit mehreren Jahren, dass man seine Stücke wieder zur Diskussion stellt. Die Ernsten wie Undine haben es ein bisschen leichter als die Komödie. Aber ich glaube, der Schlüssel ist wirklich, man muss sich einfach diese 3 Stunden Zeit nehmen. Man darf als Regisseur, als Regisseurin keine Angst vor dieser langen Dauer haben. Und diese Angst vor einer Leere, die ist einen doch heute Abend immer wieder angesprungen im szenischen Geschehen.
Und wie war es denn klanglich so? Also wir haben ja ein bisschen was gehört. Wie hat sich das so über diese Dauer dargestellt?
Michael Nündel hat heute dirigiert und der hat ein großes Gespür dafür, dass diese Musik Spannung und Komik hat, dass die auch Tempo hat. Er hat es nicht übertrieben, aber immer wenn es anziehen musste, hat es bei ihm auch Tempo gewonnen und blieb aber leicht und federnd. Er hat dafür auch gute Solisten. Uwe Schenker-Primus haben wir gerade gehört, der das fast wie ein Kunstlied singt. Manche dieser Rollen sind ja auch gar nicht für Opern Sänger in unserem Sinn heute geschrieben worden. Das hat er sehr, sehr schön gemacht. Diese Arie kriegt dann auch so einen utopischen Dreh noch, wie schön es wäre, wenn wir denn utopisch, empathisch und ohne Hass und Hetze miteinander umgehen würden. Das war so ein sehr schönes, retardierendes Moment. Elissa Huber ist eine burschikose Marie, die hat eine sehr schöne Arie, wo sie sich wünscht, doch lieber ein Mann zu sein, weil man es als Frau nicht leicht hat im Biedermeier. Und da sind wir thematisch eigentlich schon wieder direkt an der Gegenwart. Also was dürfen welche Geschlechter im Leben anstreben oder für sich in Anspruch nehmen? Auch Martin Hässler ist ein sehr attraktiver und charmanter Graf von Lindenau und Sven Hjörleifsson ein witziger Georg. Also musikalisch war das wirklich schön und diese 3 Stunden wurden sehr gut und dann doch unterhaltsam hier präsentiert. Ich sage es nochmal, wenn man dem Stück nicht traut, als Regisseur oder Regisseurin wird's halt doch schwierig.
Jetzt ist ja morgen schon wieder eine Premiere, vielleicht klappt's da besser. Regina wird aufgeführt in diesem Lortzing-Schwerpunkt in Leipzig. Was steht denn da so überhaupt so auf dem Programm?
Also die Regina wird morgen Bernd Mottl dirigieren und inszenieren und Konstantin Trinks dirigiert. Das sind Leute, denen ich wirklich zutraue. Diese ernste Oper, und ich sage es nochmal in Klammern, das ist dann schon ein bisschen einfacher auch auf die Bühne zu bringen, diese ernste Oper ans Laufen zu kriegen. Dann wird es noch geben Zar und Zimmermann, die andere Komödie, die wegen des Holzschuhtanzes vor allen Dingen in Erinnerung ist bis heute, und in der nächsten Woche auch nochmal die Undine. Das ist schon eine ältere Produktion. Morgen gibt es auch so einen Audio-Walk durch Leipzig an die Wirkungsstätten von Lortzing. Also das nimmt man schon sehr ernst, auch mit einem Rahmenprogramm, und verdichtet es eben in diesen Tagen des Festivals. Das ist auch ganz richtig, ob diese Lortzing-Opern, die eben doch ein bisschen behäbig, ein bisschen arg biedermeierlich sind, ob die es wieder zurück wirklich ins Repertoire finden. Ich bin skeptisch.
Uwe Friedrich war das. Er war in der Premiere von Albert Lortzings musikalischer Komödie Der Waffenschmied an der Oper in Leipzig. Und die nächste Vorstellung ist am 2. Mai. Zum 250. Geburtstag der USA am 4. Juli, da ist vieles geplant, große Feiern und Ausstellungen, wobei ja besonders historische Museen aufpassen müssen, vom Präsidenten ihres Landes nicht als woke und damit als unpatriotisch abgekanzelt zu werden. Vor diesem Hintergrund hat es schon etwas Subversives, dass die Historical Society in New York ihr Jubiläumsprogramm mit einer Ausstellung indigener Künstler beginnt. House Made of Dawn, ein Haus aus Morgenröte, so heißt die Ausstellung, die Kunst zum Thema Nation und Heimat von 1880 bis heute zeigt. Und Andreas Roberts hat sie sich für uns schon angesehen.
Zwei Jungen stehen vor einem gewaltigen, in dramatischen Rottönen gefassten Abendhimmel auf einem Feld. Im Hintergrund eines der berüchtigten Umerziehungsinternate für indigene Kinder. Die Kinder verbrennen Kräuter in einer kleinen Opferschale und wehen sich den reinigenden Rauch zu. In Kent Monkmans Gemälde von 2024 würdige der Maler, ein Angehöriger der Creek Nation, die Widerstandskraft indigener Kinder. Trotz der brutalen Assimilationsprogramme der Regierung bis in die 60er Jahre hinein hielten sie an ihrer Kultur fest, erklärt Kuratorin Wendy Ikemoto. Wie ist das Verhältnis der Native Americans zu den USA? Einem Land, das systematisch versucht hat, ihre Kultur zu zerstören.
Wir wollen indigene Kunst, indigene Communities nicht über einen Kamm scheren. Es gibt unterschiedliche Auffassungen, was Patriotismus und Nation für Menschen bedeuten, deren nationale Souveränität viel älter ist als die der USA.
The formation of the American Republic.
Seit 1924 besitzt jeder Native American automatisch die US-Staatsbürgerschaft, ob sie wollen oder nicht.
Manche sehen darin einen Weg, wählen und gewählt werden zu können, also an den politischen Prozessen teilzunehmen. Für andere ist es ein Affront gegen die Souveränität ihrer eigenen Nation. Man verleiht Menschen eines souveränen Staates keine fremde Staatsbürgerschaft.
Die Ausstellung zeigt 78 Kunstwerke von mehr als 60 KünstlerInnen, viele von ihnen zeitgenössisch. Gemälde, Drucke, Lithografien, Stoffe, Skulpturen und Keramiken, die das schwierige Verhältnis zu den USA in Kontext setzen. Zum Beispiel das Porträt eines indigenen Häuptlings. Sein zerfurchtes Gesicht ist mit groben Strichen in schwarzer Kohle gemalt. Er hat eine geschwärzte Friedensmedaille um den Hals.
Das Werk trägt den Titel Indian with Peace Medal. Die Medaille ist schwarz angelaufen und symbolisiert die Desillusionierung hinsichtlich des Versprechens von Frieden.
Andere Arbeiten zeigen das Verhältnis mit Humor. So wird zum Beispiel Obamas ikonisches Wahlkampfplakat von 2008 zitiert. Sein Gesicht in den Farben der amerikanischen Flagge und dem Wort Hope wird zum Gesicht einer Hopi-Frau mit dem Wort Hopi. Liana Shui ist Museumspädagogin der Historical Society und Aktivistin für die Rechte der indigenen Community in New York City mit ihren immerhin mehr als 160.000 Mitgliedern. Sie findet die Ausstellung wichtig, denn die Community kämpfe immer noch um Sichtbarkeit.
We are still facing the challenge of making sure that people know that we are still here.
Wir müssen uns immer noch aus den Geschichtsbüchern herausholen und bekräftigen, dass wir da sind, dass wir wachsen und weiter bestehen werden. Wir gestalten unsere Zukunft über die Grenzen hinweg, die man uns aufgezwungen hat.
Wir are thriving and we will continue to exist across these borders that have been imposed upon us.
Es sei sehr wichtig, dass indigene Künstler in dieser Ausstellung zu Wort kämen und ihre Geschichten erzählen können, sagt sie. Geschichten von Widerstand und Solidarität, zum Beispiel im Kampf gegen das massenhafte Verschwinden indigener Mädchen und Frauen oder gegen den rücksichtslosen Verkauf und Schür von Bohrrechten in den Reservaten oder ganz aktuell gegen die Übergriffe der Einwanderungsbehörde ICE. Der 250. Geburtstag der USA ist für Museumspädagogin Liana Shui kein Anlass zum Feiern. Sie denke da an Frederick Douglass, eine der wichtigsten afroamerikanischen Stimmen des 19. Jahrhunderts. In einer berühmten Rede erklärte er, warum der 7. Juli, der Unabhängigkeitstag, für die schwarzen Amerikaner ein Tag der Trauer und nicht der Freude ist.
250 years of this country.
250 Jahre, das löst in mir dieselben Gefühle aus. Das sagt einfach, dass die indigene Bevölkerung schon seit 250 Jahren angesichts genozidialer Unterdrückung und Imperialismus überleben muss.
Für Kuratorin Wendy Ikemoto ist die Ausstellung ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
The promises of 1776, liberty and equality and democracy from
indigene Menschen waren lange von den Versprechen von 1776, also Freiheit, Gleichheit und Demokratie, ausgeschlossen. Ich finde es bemerkenswert, ihre Perspektive nun im Jahr 2026 in den Mittelpunkt zu stellen.
That we can do this in 2026.
House Made of Dawn ist eine mutige und wegweisende Ausstellung, die sich eindrucksvoll gegen die Auffassung wehrt, dass die Stimme der indigenen Communities nicht mehr als eine Fußnote amerikanischer Geschichte sei.
Andreas Roberts berichtete aus New York. Und damit sind wir auch schon beim Blick in die Feuilletons von morgen, heute mit Klaus Pokatzki.
Trinken wie Churchill und rauchen wie Schmidt, erinnert die Süddeutsche Zeitung an einen trinkfesten britischen Premierminister und einen kettenrauchenden deutschen Bundeskanzler. Heute undenkbar, heißt es dann leider weiter, denn in unseren Tagen werde mit Klimmzügen und Laufschuhen Politik gemacht. Etwa wie der Verteidigungsminister und der Gesundheitsminister der USA das im Fitnessstudio treiben, öffentlichkeitswirksam mit Fotografen dabei. Pete Hegseth und Robert F. Kennedy Jr. stemmen sich regelmäßig mit unterschiedlichem Erfolg an der Stange hoch und hecheln den Amerikanern mit letzter Puste entgegen. Ausgerechnet sie beide würden etwas für die Volksgesundheit tun, schreibt Hilmar Klute. Nicht ganz so heftig geht es bei uns zu. Bundeskanzler Olaf Scholz rutschte gern im Kanzleramt über sein Rudergerät und die grüne Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang läuft mit Demut stolz ihren Halbmarathon, so Hilmar Klude. Die Zeiten, in denen Politiker ihre Körper ausschließlich als Trägermedium für Entscheidungen und endlose Erlösungssitzungen betrachtet haben, sind seit Angela Merkel vorbei. Zur Erinnerung, die Altkanzlerin vermochte nächtelang zu verhandeln und lud gegen Morgengrauen dann ähnlich unverwundbare Körpermenschen zu einem Glas Rotwein ein. Aber was waren das noch einmal für Zeiten und was waren es für Politiker? Und heute? Ein Bankrott in jeder Hinsicht, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Rücktritt Sarah Wedel-Wilsons als Kultursenatorin setzt den Schlusspunkt unter die Katastrophe der Berliner Kulturpolitik. Und was dahinter steckt, wird die Feuilletons sicherlich noch einige Zeit beschäftigen. Schließlich ermittelt nun ein Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Auf massiven Druck des finanzpolitischen Sprechers der CDU-Fraktion, Christian Goyni, und des Vorsitzenden der CDU-Fraktion, Dirk Stettner, hatte Wedel-Wilson ohne fachliche Prüfung Zuwendungen in Höhe von 2,6 Millionen Euro an 13 Projekte zur Antisemitismus Bekämpfung freigegeben, so Peter Laudenbach in der Süddeutschen. Viele dieser Projektträger, darunter eine Immobilienverwaltung, verfügen über keine erkennbare Expertise in der Antisemitismusprävention, dafür aber offenbar über gute Kontakte in die Berliner CDU. Eine Immobilienverwaltung? Ja, wir haben richtig gelesen. Und da stellen Sie schon Fragen nach der Trinkfestigkeit der beiden CDU-Politiker, die Sarah Wedel-Wilson so bedrängt haben. Eine blamierte Senatorin, eine zerstrittene Behörde, eine bis ins Mark verunsicherte Kulturszene, so lautet die kulturpolitische Bilanz der schwarz-roten Koalition unter dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner, die Andreas Kilb in der Frankfurter Allgemeinen zieht. Schlimmer war es in Berlin der Nachkriegszeit wohl selten. Was hat einst der Kettenraucher Helmut Schmidt empfohlen? Man braucht keine Leidenschaft, man braucht einen Willen und Zigaretten, zitiert die Süddeutsche den Sozialdemokraten. Und da soll im Sinne der Berliner Koalition ein Christdemokrat nicht fehlen. Schmidts Nachfolger Helmut Kohl begriff seine Leiblichkeit als Autoritäts-, ja Machtmerkmal, schreibt Hilmar Klute und erzählt, was ein Kollege während eines Wahlkampfes erlebte. Der wollte gerade in einem Wirtshaus speisen und als Kanzler Helmut Kohl an seinen Tisch trat, stellte der Journalist aus Höflichkeit sein eben eingetroffenes Schnitzel zur Seite. Da befahl der fröhliche Kohl: Essen Sie das nicht mehr? Her damit, aber Dalli! Und verputzte alles in Sekunden. Ja, das waren noch Zeiten.
Klaus Pokatzky war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.